VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ein herzliches Willkommen, Sonntag, 15 Uhr. So langsam neigt sich die Messe dem Ende entgegen und ich freue mich tatsächlich hier auf eines der Highlights, auch inhaltlich und auf einen Mann, der das wirklich auch sehr gut rüberbringt. Es geht um die juristischen Fallstricke bei der Buchveröffentlichung, die natürlich gar nicht so anders sind, egal ob ich jetzt als Self-Publisher mehr oder weniger mein eigener Verlag bin oder ob ich eben von einem großen Konzern und der Random House Gruppe, Verlagsgruppe komme. So wie der Mann hier, Reinhard Resen, Leiter der Rechtsabteilung. Begrüßen Sie ihn recht herzlich.
Vielen Dank, Herr Tischer. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Sie waren ja hier schon mal auf der Bühne, das ist schon 2-3 Jahre her und ich dachte, das ist auf jeden Fall so interessant und auch relevant und die Fragen nach den juristischen Dingen kommen ja immer, sodass also auf jeden Fall, ich sag, Sie müssen hier nochmal erläutern und erzählen. Aber erzählen Sie vielleicht erst nochmal, damit die Leute wissen, was genau machen Sie, was ist Ihre Aufgabe als Leiter der Rechtsabteilung, für ja tatsächlich einen großen Verlagskonzern und somit auch für sehr viele Verlage.
Meine Berufsbezeichnung ist, sehen Sie hier, Leiter der Rechtsabteilung. Es gibt auch den Begriff Justiziar. Ich bin von der Ausbildung her Jurist und bin auch zugelassener Rechtsanwalt. Mit der Besonderheit, dass ich in einem Verlag angestellt bin. Und in der Funktion habe ich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle unsere Bücher ohne Rechtsprobleme veröffentlicht, verkauft, verwertet werden können. Und Rechtsprobleme im Buchbereich, ich habe vorher dem Vorredner so ein bisschen zugehört, der sagte im Bereich Self-Publishing, Vorsicht, Sie haften für ganz vieles. Das trifft auf uns natürlich genauso zu. Wir haften für alles, was im Buch rechtlich relevant sein könnte. Vom Buchumschlag, von der Typografie, Fotos, Inhalte, Papierqualität. Was ist, wenn jemand sich am Papier schneidet? Ist er selber schuld? Haben wir es verbockt? Was ist, wenn das Buch nicht mehr verkauft wird und makuliert werden muss? Was ist, wenn der Autor das nicht gut findet? Also es gibt 1000 Rechtsprobleme, die im Buchbereich denkbar sind. Und meine Aufgabe und die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, diese Probleme zu minimieren, im Vorfeld vielleicht schon zu erkennen, im Nachhinein möglichst moderat abzuwickeln. Und da kommen einige interessante Themen auf, die auch im Bereich Self-Publishing sicherlich von Bedeutung sind.
Und Sie haben jetzt tatsächlich so einen ganzen Bereich mitgebracht. Wir haben immer wieder die Frage auch, wie sieht es mit Zitaten aus, wie ist es mit dem Titel, was ist mit dem Cover, wie ähnlich darf was sein, bis hin natürlich zur Frage mit dem Plagiaten, was ist was. Und insofern sozusagen Bühne frei für Sie und für die Themen, die Sie uns diesmal hier mitgebracht haben.
Danke für die Vorrede und es ist tatsächlich so, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich hatte auch vor kurzem meinen ersten Rechtsfall im Self-Publishing. Einen ganz interessanten Fall, ich habe ihn jetzt nicht visuell aufbereitet. Es ging darum, dass eine Self-Publisherin ein Märchenbuch verfasst hat. Und zwar das offizielle Märchenbuch der Stadt Brühl. Brühl bei Bonn gibt's bisher offensichtlich kein offizielles Märchenbuch. Ob die Welt das braucht, ist die andere Frage. Die Autorin dachte das. Sie hat auch über Self-Publishing daraus ein Buch machen können und hat den Oberbürgermeister von Brühl dazu gewonnen, ein Vorwort für dieses Buch zu verfassen. Und dann ist der Autorin aber dieses Vorwort zu lange geraten. Sie dachte, der Oberbürgermeister hat zu viel geschrieben und hat einen Teil des Vorworts gekürzt. Und das fand aber der Oberbürgermeister nicht gut und sagte, Sie dürfen dieses Vorwort nur so abdrucken, wie ich es Ihnen formuliert habe. Und darüber ist ein Rechtsstreit entbrannt, der dann tatsächlich mit einem sehr prominenten Anwalt vertreten, auch bei uns dann ankam. Und wir mussten der Autorin sagen, dass sie, wenn sie schon ein Vorwort eines Bürgermeisters einholt, das auch komplett abdrucken muss. Aber das ist nur ein Beispiel, erstens, wie Self-Publishing mittlerweile total ernst genommen wird. Das war der Anwalt des ehemaligen Bundespräsidenten, Herr Wulff, der gegen einen Self-Publisher vorging, also hat das Self-Publishing ernst genommen. Und es zeigt, dass es im Buchbereich nichts gibt, was es nicht geben wird. So einen Fall hatte ich noch nie, ich bin jetzt seit 16 Jahren im Verlagsbereich, dass man sich über ein Vorwort streitet. Also das ist ein Bereich, der Rechtsbereich im Buchbereich ist ein sehr dynamischer. Man muss ständig mit neuen Themen konfrontiert sich sehen. Was ich Ihnen jetzt aber zeige, ist einfach so ein Überblick über ganz allgemeine, traditionelle Themen. kleine Übersicht. Was sind überhaupt die Grundlagen? Worüber kann man sich streiten? Darf man aus fremden Werken zitieren? Was ist ein Plagiat? Verboten. Was ist noch freie Benutzung? Erlaubt. Was sind diese berühmten Persönlichkeitsrechte, die man nicht verletzen sollte in seinen Büchern? Man darf ja über andere Personen nur begrenzt schreiben. Nicht jeder findet es gut, wenn er Gegenstand von Büchern ist. Titelschutz, wie dürfen Bücher heißen? Wie kann es eigentlich sein, dass diese vielen hunderttausend Bücher irgendwie alle unterschiedlich klingen, heißen? Warum gibt es nur einmal das Parfum? Warum gibt es nur einmal aktuelle Bücher Feuchtgebiete? Weil es da einen Titelschutz gibt, der sehr, sehr streng betrachtet wird. Und der auch bei Self-Publishern beachtet werden muss. Was ist überhaupt rechtlich schutzfähig, dass man sich einmal zumindest den Gedanken macht? Ein Werk ist nur dann schutzfähig, wenn es eine schöpferische Gestaltungshöhe hat. Da kann man sich lange drüber streiten, wann Formulierungen originell genug sind, um als eigene geistige Schöpfung zu gelten. Das ist bei Büchern nie ein Thema. Das ist nur ein Thema bei kleinen Formulierungen, bei Werbesprüchen, bei irgendwelchen kleineren Gedichten. Bei Büchern ist es in der Gesamtheit dann schon originell genug, wenn es selber formuliert ist. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, man kann aber Rechte daran anderen einräumen. Autoren verlieren nie ihr Urheberrecht. Sie können aber die daraus resultierenden Rechte Vervielfältigung, Verbreitung, welche zugänglich machen, Verlagen übertragen, sodass die Autoren zwar ihr Urheberrecht behalten, aber damit nichts mehr anfangen können. Urheberrechte gelten nach Gesetz als sehr langwierig, also langwierig nutzbar. Sie erlöschen erst 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Das bedeutet nicht, dass alle Verlage derart lange die Rechte nutzen können, weil die Autoren durchaus im Gespräch mit den Verlagen sagen, ich gebe dir das Recht nur 5, 6, 7, 8 Jahre. Ich gebe es dir länger, wenn ich mehr Geld bekomme. Das heißt, die Dauer des Urheberrechts ist in Verträgen auch ein Verhandlungsgegenstand. Das Urheberrecht unterliegt Schranken. Autoren müssen hinnehmen, dass im öffentlichen Interesse andere mit dem Recht etwas anfangen, was vielleicht der Autor gar nicht so gut findet. Ein Beispiel, Autoren müssen hinnehmen, dass Bücher verliehen werden können in Bibliotheken. Sogenannte Schranke aus öffentlichem Interesse betrachtet. Autoren müssen auch hinnehmen, dass man Bücher kopieren darf für den Privatgebrauch. Sie dürfen sich selber eine Kopie stellen am Kopierer, sie dürfen es fotografieren mit ihrem Telefon. Dafür kriegen die Autoren aber Vergütungen über die VG Wort, das sind dann so Pauschalabgaben. Also Autoren können nicht alles untersagen, sie müssen manche Dinge hinnehmen. Für mich dann interessant, oder jetzt hier, was müssen sie hinnehmen, was andere mit ihren Werken anstellen? Also sie dürfen, wenn sie Bücher schreiben wollen, sich durchaus an anderen Werken, aus anderen Werken bedienen, wenn sie ein paar Grundsätze einhalten. Sie dürfen nicht einfach abschreiben, weder unter eigenem Namen noch den Namen des anderen nennen, aber seitenweise aus fremden Büchern abschreiben. Aber sie dürfen sich mit fremden Werken inhaltlich befassen, beschäftigen. Sie dürfen fremde Werke als Beleg für eigene Ausführungen verwenden. Also wenn jemand was besonders Originelles geschrieben hat, was besonders Stimmungsvolles, dürfen sie erläutern, was dieser Text mit ihnen gemacht hat, auf welche Ideen der sie gebracht hat. Und da gibt es ein paar Regeln, die man halt einhalten sollte, was durchaus geht.
Das bezieht sich aber, muss man fast schon sagen, und klingt ja immer auf eher Fach- und Sachbücher. Ich darf also zum Beispiel nicht einen Liedtext zitieren, um zu zeigen, dass die Hauptfigur meines Romans gerade in der Stimmung ist, die dieses Lied ausdrückt.
Das ist eine interessante Frage, die auch unsere Lektoren immer wieder stellen, wie man mit Liedtexten umgeht. Also es reicht nicht aus, wenn jemand sagt, ich fahre gerade im Auto, ich fahre gerade Route 66 oder sonst was, Highway Number One in den USA und höre den oder den Song. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Wenn man aber sagt, und dieser Song bringt mich auf die Idee, dass ich schon lange mal wieder irgendwas erledigen wollte, der erinnert mich an meine Jugend. Also wenn man es schafft, diesen Songtext so ein bisschen in seine eigenen Formulierungen einzubauen, dann ist es möglicherweise zulässig. Aber das ist wirklich von Fall zu Fall immer unterschiedlich. Auch in Romanen, nicht nur in Sachbüchern.
Wobei es tatsächlich um zitierte Textpassagen aus dem Song geht. Den Song selbst mit Titel und den Sänger darf ich auf jeden Fall nennen.
Ja. Dann hörte ich, was weiß ich, Knocking on Heaven's Door von Led Zeppelin. Und dann müssen Sie erklären, warum, weil Sie irgendwie sich gerade nicht so richtig gut fühlen oder sonst was. Also Sie müssen sich stärker mit dem Text befassen, als Sie nur zu zitieren. Aber das ist eine Gratwanderung und im Zweifel vielleicht lieber umschreiben, den Rechteinhaber fragen. Manchmal stimmen die auch zu, wobei an die Songs, an die Inhaber kommen sie selten ran. Die haben selten Interesse, sich mit Buchrechten zu beschäftigen.
Vor allen Dingen muss man aber auch noch dazu sagen, beim Self-Publisher, der nicht die Rechtsabteilung im Rücken hat, der sollte wahrscheinlich auf jeden Fall da die Hände davon lassen.
Ja, ist besser, wenn man es nicht macht. Ähnlich wie Songtexte sind auch Motto-Zitate. Darf ich ein Zitat eine fremde Passage meinem Werk voranstellen. Kommt auch drauf an, wenn das eigene Buch ideal zusammengefasst in dem Songtext eines Dritten vielleicht sich wiederfindet, dann kann man sich das schon trauen, aber Sie müssen im Streitfall einem Richter erklären, warum Ihr ganzes Buch sich in diesem Songtext wiederfindet. Dann muss der Richter das ganze Buch durchlesen. Ob er daran Interesse hat, weiß ich nicht, aber Sie müssen halt immer nur einen Belegzweck finden, haben, nicht unbedingt konstruieren, sondern der muss sich schon aus Ihrem eigenen Text erklären. Aber dann dürfen Sie sich mit anderen Texten beschäftigen.
Wobei ich tatsächlich immer hellhörig werde, wenn ein Jurist sagt, es kommt drauf an.
Aber Sie werden einen Juristen selten finden, der sich festlegen mag und der dann in Haftung genommen wird. Das ist die juristische Krankheit, dass man da sich immer absichern
und
will.
Und wie Sie auch sagen, letztendlich wäre es dann immer ein Richter im Einzelfall, der entscheiden wird. Und das birgt auf jeden Fall immer das Risiko, viel Geld für diesen Rechtsstreit auszugeben.
Sie brauchen halt einen Richter, der literarisch interessiert ist, der gerade einen guten Tag hatte und der sonst irgendwie bereit ist, sich mit Ihren Thesen zu beschäftigen. Und das kann gut gehen, das muss es nicht immer gut gehen. Wichtig ist mir auch bei Lektoratsschulungen, viele Lektoren denken, ja, aber 3 Zeilen sind frei, das ist so eine Scheinweisheit oder Gewissheit aus der Verlagsbranche. Kurze Zitate sind erlaubt, dann sage ich immer, es kann sein, dass lange erlaubt sind und kurze nicht erlaubt sind, weil es auch da eben auf den Zweck ankommt, den man mit dem Zitat verfolgt.
Zulässig. Also solche Regeln gibt es nicht, das müssen wir mal streichen.
Ja, es können seitenweise Zitate erlaubt sein, wenn es nötig ist, um eine konkrete Botschaft, eine eigene Botschaft rüberzubringen. Das ist ja der letzte Punkt. Wenn der Übernehmende Ihr Text sich mit dem anderen auseinandersetzt, ich habe jetzt auch ein Beispiel, das ist alles sehr abstrakt, leider irgendwie zu klein, um so richtig zu sehen. Das obere sind die Ausführungen des Autors, hier ist das Zitat und da sind Begriffe aus den Ausführungen hier in dem Zitat drin und dann werden sie nochmal erklärt. Also wenn man sich diese Mühe macht, aber das ist, wie Herr Tischer sagte, jetzt ist es eher Sachbuchthema, das ist auch nicht sehr elegant, das ist schon ein bisschen so lehrbuchartig, aber in Sachbüchern kann man sich das tatsächlich erlauben. Worum geht's denn hier eigentlich? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das mustergültig zitiert und man hat sich viel Arbeit erspart, diese Rechte einzuholen, zu klären. Aber selbst wenn man das darf, muss man den Fremdtext immer benennen. Die Quellenangaben sind zwingend, sonst ist es nicht wirksam.
Können Sie, ich weiß nicht, wären Sie denn gefragt, wenn zum Beispiel jemand aus einem Random House Titel etwas zitieren möchte und der Autor fragt an, darf ich das verwenden? Ja. Wie läuft das
in der Regel? Wir haben da eine Abteilung, die Lizenzabteilung, die unsere Rechte auf andere Art und Weise als in Buchform verwerten hilft. Normalerweise sind die für Verfilmungen zuständig, für Auslandsrechte. Aber es gibt auch eine Abteilung, die heißt so ganz niedlich Kleinlizenzen. Und da kommen solche Anfragen an und die Dame fragt dann oft bei mir, ob man es einfach so genehmigen kann, weil es dann weniger Verwaltungsaufwand ist. Also wir sind da im Regelfall sehr großzügig und auch Verlage untereinander sagen, ja, wenn es nicht zu viel wird und wenn es einigermaßen sinnvoll erscheint, dann wird es auch genehmigt.
Ich sage aber den Autoren immer, haltet das irgendwie schriftlich fest. Telefoniert nicht nur,
ja,
sondern macht das fix, weil vielleicht...
Es gibt auch Fluktuationen in den Verlagen und wenn da einer sich nicht mehr dran erinnern will oder kann oder auch das Unternehmen verlassen hat. Hier ist ein Beispiel, wir haben ab und zu Bücher, die so aus Kalendersprüchen bestehen, wo wir dann wirklich jeden Spruch für sich klären. Zuerst gucken wir, sind die Autoren überhaupt noch rechtlich geschützt? 70 Jahre nach dem Tod kann man sich sowieso frei bedienen. Das ist immer die erste Prüfung. Dann ist die Frage, sind das irgendwelche originellen Zitate, sind das kurze Zitate? Sind es Zitate zum Beispiel vom Dalai Lama, der klagt nicht, das ist ein friedlicher Mensch, der lässt sowas durchgehen. Also man versucht es irgendwie einzuschätzen, sind es ausländische Autoren, die vielleicht gar nicht von dieser Veröffentlichung Kenntnis erhalten. Also wir versuchen möglichst viel unter der Decke zu ermöglichen und durchzudrücken. Aber wichtig, das Zitat muss als fremdes Zitat gekennzeichnet sein und immer mit Quellenangabe. Denn Juristen denken immer so am Dualismus, was darf ich und was passiert, wenn ich dagegen verstoße? Unterlassungsansprüche, das heißt, es kann der Rechteinhaber auf Sie zukommen. Das macht er meistens mit Anwaltshilfe. Der Anwalt schickt Ihnen immer eine Rechnung mit für sein Eintreten für die Interessen des Rechteinhabers. Also Sie müssen Geld bezahlen, Sie müssen vielleicht gedruckte Bücher vernichten, makulieren. Also solche Ansprüche sind sehr lästig. Oder der Anwalt kommt und sagt, Sie müssten eigentlich vernichten, aber das kostet Sie so und so viel. Wenn Sie mir 5.000 Euro bezahlen, ist alles okay. Das ist auch ein Geschäftsmodell, solche Rechte bei Dritten zu monieren. Es gibt auch so Datenbanken. Ich habe heute Morgen zum Beispiel erzählt, es gibt eine Datenbank über Märchen. Da werden Märchen in Kurzform nacherzählt. Und wir hatten einen Fall, da haben wir auf den Klappentext eines Hörbuchs das Märchen Froschkönig nacherzählt in 3 Absätzen. Das Märchen ist natürlich frei. Wer weiß, wer das je vor hunderten Jahren verfasst hat, aber die Nacherzählung wurde von uns eins zu eins übernommen, weil sich der betreffende Lektor selber nicht Gedanken machen wollte, wie Froschkönig nacherzählt ist, hat sich dies an diesem Inhalt bedient. Und derjenige kennt das Internet nach solchen Verletzungen und hat automatisch sofort mitbekommen, wir haben das verwendet und wollte dafür Geld haben. Also sowas passiert immer wieder, dass man sich an vermeintlich freien Texten bedienen mag, wo aber die Zusammenstellung oder die Zusammenfassung nicht rechtefrei ist, sondern originell im Rechtssinne.
Wobei man wahrscheinlich wiederum um Schöpfungshöhen jetzt
streiten könnte, aber er hat es sehr originell zusammengefasst. Und ich glaube, ich habe sogar nachher noch ein kleines Beispiel dazu. Aber da muss man halt auch aufpassen, wo man sich bedient. Kein Zitat. Zitat ist ja, ich zitiere bewusst eine fremde Passage. Plagiat ist immer so ein Thema. Kann man sich an fremden Inhalten bedienen? Ja, wenn man nicht zu viel wörtlich übernimmt, sondern vielleicht nur die Idee übernimmt. Man darf durchaus fremde Plots übernehmen. Man darf die vielleicht aus USA nach Deutschland versetzen, wenn man nicht zu viele der charakteristischen Ideen übernimmt. Vor allem, man darf nicht wörtlich zitieren. Also die Gerichte sind eher großzügig, was die Handlungen betrifft, wenn man sich an der Handlung so ein bisschen orientiert, aber sehr streng, wenn identische Wortübernahmen festzustellen sind. Wir kriegen sowas selten mit, weil wir keinerlei Software verwenden, die sowas prüft. Das ist zu aufwendig. Aber gerade im Self-Publishing haben wir gemerkt, dass sehr viele aus der Community sehr genau auf andere Veröffentlichungen achten. Und ab und zu kriegen wir einen Hinweis, der und der Self-Publisher hat von dem anderen Werk abgeschrieben. Also wir merken, dass da sehr viel Rechtstreue besteht, was uns natürlich freut. Wir versuchen das dann moderat irgendwie zu regeln, weil wir meistens davon ausgehen, dass es keine Absicht war. Aber kommt immer wieder kennen Sie auch Geister durch die Presse, wenn sowas vorkommt. Da hatte ich mal so ein Beispiel. Wir hatten mal so einen Fall, ein Titel von unserem Verlag wurde mit einem anderen Titel eigentlich übernommen. Das sind dann wirklich wortgleiche Passagen, die man sich dann mal im Detail angucken kann. Bei uns hieß es ein Beispiel, sie hat wuscheliges, dunkles Haar und einen Intelligenzquotient von ungefähr 600 und ist der süßeste Mensch, den ich kenne. Daraus wurde, sie hat wuscheliges, dunkles Haar und einen Intelligenzquotient von mindestens 600. Außerdem ist sie der süßeste Mensch, den ich kenne, wörtlich übernommen. Sowas geht halt nicht. Man hätte es umschreiben können. Und zum Teil, die anderen waren dann so ein bisschen umschrieben, aber da waren wir relativ schnell einig mit dem Betroffenen und haben gesagt, mit Betreffenden, das geht so nicht. Das Buch wurde dann vom Markt genommen.
Wobei das auch immer relativ eindeutig ist. Man kommt ja sofort mit den Autoren in Diskussion und sagt, ja Moment mal, der Satz, ich liebe dich, darf ich den überhaupt noch schreiben? Den haben auch schon andere verwendet. Oder was ist, wenn ich versehentlich sowas formuliere, wie es jemand anders formuliert hat?
Also es gibt den Begriff der unbewussten Doppelschöpfung. Hat, glaube ich, sogar Goethe mal irgendwann für sich in Anspruch genommen. Aber da muss der Betreffende nachweisen, dass es wirklich absoluter Zufall ist, dass es die gleichen Formulierungen sind. Wobei, ich liebe dich ist nicht lang genug, der ist nicht originell genug, der darf natürlich von niemand für sich reklamiert werden. Und da wird sicherlich um manche Formulierungen gerungen. Und wenn es bloß ein Satz ist, da gibt es überhaupt kein Thema. Wir hatten aktuellen Rechtsstreit. Wir wurden informiert von einem Autor, der sagte, ihr Autor hat mir sein Buch zugeschickt, damit ich eine Art Klappentext formuliere. Es war ein Buch über Demenz. Und der andere Autor sagte, dieser Autor hat alles von mir abgeschrieben. Dann haben wir es mal durchgeguckt. Das waren nur so ähnliche Erfahrungen. Und dann haben wir gesagt, aber die Demenzkrankheit verläuft in ähnlichen Entwicklungsschritten. Und jemand betrachtet seinen Vater und kriegt mit, wie sich der Vater langsam verändert. Und in beiden Büchern geht es um den Vater. Der Sohn stellt fest, wie sein Vater sich verändert. Das ist kein Plagiat im Rechtssinne. Das ist ein ähnliches Thema, ähnlich literarisch aufbereitet. Das haben wir dann diesem Autor auch erklärt, dass er sich zwar sehr aufregt drüber, aber juristisch ist das keine Übernahme. Und der Autor sagte, er kannte das andere Buch gar nicht. Aber das kommt oft vor, dass ein Autor sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier aus meinem Buch übernommen wird. Da muss man dann oft auch als Verlag mäßigend versuchen einzugreifen und zu sagen, wir erklären dir, wie es dazu kam. Ähnliches Thema, ähnliche Befassung, aber keine wörtliche Übernahme. Es gibt aber nicht nur Übernahmen an Inhalten, sondern auch an der Optik. Hier dieses Beispiel zeigt mal, dass in der Mitte, das waren wir, das war einer der Random House Verlage, ein erfolgreiches Buch mit dem Inhalt, dass irgendwelche Briefe der Weltgeschichte sehr schön aufbereitet werden in Faksimile-Ausstattung. Und dann haben wir mitbekommen, das ist das nächste, das ist eigentlich so, wie es am Schluss dann gemacht wurde. Ne? Schlechtes Beispiel. Auf jeden Fall war das ein Beispiel, wo jemand sehr nah an unserem Buch sich orientiert hat. Das ist das linke, es war jetzt schlecht vorbereitet. Wo jemand den ähnlichen, genau das war unser Buch, ja, das kann ich jetzt Ihnen schlecht zeigen, weil ich nämlich unser Beispiel nicht mehr drauf habe. Aber man versucht auch als anderer Verlag, sich an erfolgreichen Titeln zu orientieren und Covergestaltungen zu verwenden, die den Leser eines Buchs an das andere erinnern. Das ist ein Beispiel von uns. Dieses Buch von Ken Follett ist bei Lübbe erschienen und unsere Marketingabteilung hatte die Idee, ein Buch so zu gestalten. Definitiv Wagner Follett der Erste und ist auch irgendwie noch bekannter. Und wir haben dann versucht, ein Buch von Andrea Schacht in dieser Anmutung zu gestalten. Das habe ich irgendwie mitbekommen und habe gesagt...
Können Sie mal fragen, Ihr Publikum, darf man es oder darf man es nicht?
Würden Sie das monieren oder würden Sie sagen, ach, ist doch okay?
Wer wird es monieren? Fragen wir mal.
Ja, schon, gell.
Okay, und wie ging's aus?
Also wir haben es gar nicht erst veröffentlicht, weil ich auch gesagt habe, das will ich nicht machen, das ist nicht seriös, das ist zwar eine gute Idee, weil der Leser von Ken Follett sich irgendwie wohlfühlt bei der Coverbetrachtung, aber der Verlag wird es nicht gut finden. Wir haben es dann irgendwie abgeändert. Ähnlich hier, auch hier waren wir nicht die Ersten, sondern Bastei Lübbes, das Linke, hatten ein Buch, Sakrileg, Dan Brown, der Da Vinci Code, wie es in der Verfilmung dann hieß, und wir haben eine Persiflage drauf gemacht, die so ähnlich klingt, die heißt Sapalot, der Autor heißt statt Dan Brown, Don Bryan, statt Sakrileg, Sapalot. Ist die Frage, ob es lustig ist, aber das war unser Argument, es ist Satire, es ist freie Benutzung. Wir spielen ja mit der Wiedererkennung und wir wollen nicht die Leser täuschen, sondern wir gehen davon aus, dass keiner unser Buch irrtümlich kauft. Das kaufen nur die, die sich irgendwie satirisch, ironisch damit auseinandersetzen. Das habe ich dann denen von Lübbe auch erklärt und da haben sie gesagt, okay, wir wollen da keinen Streit, aber... ist sicherlich bei Gericht nicht 100% sicher, wie das ausgehen würde.
Also auch hier gilt wahrscheinlich, das habe ich auch beim letzten Mal mitgenommen, Verlage, man kennt sich und man geht da ein bisschen mit härteren Bandagen und sagt, na, ihr habt doch das letzte Mal auch, jetzt dürfen wir doch auch mal. Also ja. Da ist es wohl eher so der Fall, dass man ein bisschen an Grenzen geht. Aber auch hier wieder, als einzelner Autor sollte ich...
Lieber nicht. Also wir haben wirklich so Listen, wo wir sagen, du hast mir was Gutes getan, jetzt habe ich einen gut. Ich kenne die Justiziarin von Lübbe. Aber selbst wenn die es mir durchgehen ließe und ihr Vorgesetzter sagt so nicht, also da kann ich mich auch jetzt nicht 100% drauf verlassen. Und am liebsten habe ich es, wenn ich sowas erst erfahre, wenn es schon gedruckt ist. Wenn ich nicht die Verantwortung tragen muss und es freigebe. Hier ähnlich, da haben wir mal die Ersten. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ein Titel, über den man sich durchaus unterhalten könnte, aber nicht muss. Das hat dann jemand aus dem Riva-Verlag, ein sehr kreativer Verlag, zum Gegenstand eines eigenen Buchs genommen. Sarrazin, Deutschland schlaft ab. Hat eigentlich mit Sarrazin nicht viel zu tun, aber war eine Art, sich mit diesem Titel, mit diesem Inhalt zu beschäftigen. Und es fand ich okay, weil letztlich sollen ja Bücher Debatten starten. Und ich habe ihm nur gesagt, es ist nah dran, aber auch da Ironie, Satire. Und wenn wir ein Buch veröffentlichen, das so durchaus polarisiert, dann müssen wir hinnehmen, dass andere sich damit beschäftigen. Aber man sieht, wie Verlage sich gegenseitig beäugen und gucken, was läuft denn bei dem gut, programmatisch, aber auch grafisch. Und die Branche nähert sich dann relativ schnell erfolgreichen Titeln an.
Wobei man auch eben da sagen muss, es gibt keine Regel von Übereinstimmung und Motiven, sondern auch da wieder im schlimmsten Fall ein Richter wird es entscheiden.
Ja,
das wird teuer.
Und der wird es entscheiden nach irgendwelchen Grundsätzen wie hier. Ist dieses andere Cover ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung unseres Werkes geschaffen wurde? Ist es tatsächlich eine freie Benutzung oder ist es eine sehr nahe Benutzung? Benutzt er das in einer Weise, die selber sehr originell ist oder ist es doch sehr angenähert? Aber wann ist es frei? Da sagt das Gericht, oder sagen die Gerichte, wenn das neue Werk angesichts seiner Eigenart dazu führt, dafür sorgt, dass die Eigenart des anderen verblasst. Ah ja. Also wir verwenden was, ist es so originell, dass das andere dahinter zurücktritt? Oder was ist in der ersten Betrachtung, was überwiegt da? Unseres oder das andere? Eigentlich immer das andere, sonst würden wir das ja gar nicht verwenden. Also wir verwenden es durchaus, um damit zu spielen. Also wann ist die Grenze überschritten, wann hat unseres eine höhere Qualität als das Übernommene? Und da habe ich dann am Schluss wirklich einen Richter, der sich diese Gedanken macht. Aber wir versuchen es ab und zu.
Das ist eine sehr blumige Formulierung.
Ja, aber das Gesetz ist natürlich sehr allgemein, um für eine Vielzahl von Fällen anwendbar sein, mit dem Risiko, dass es oft zu allgemein ist. Ist es eine bloße Anregung, um eigene Bemühungen sich zu ersparen, oder ist es wirklich eine kreative Leistung? Wenn es zu wenig ist, dann muss man immer die Einwilligung des Betreffenden einholen. Und da gilt immer als Beispiel, was man macht. Parodie, Satire, so der vierte Punkt, das darf man eigentlich immer. Das heißt, wenn man sich ironisch mit anderen Inhalten befasst, dann drücken die Juristen meist ein Auge zu und sagen, ja, okay, Ironie ist eine eigene Gattung oder eine eigene Ebene. Aber ansonsten sollte man da vorsichtig sein. Da gab es zum Beispiel Tannöd, hat vielleicht der eine oder andere noch gehört, der Roman von Frau Schinkel vor ein paar Jahren. Das war ein wahrer Fall, der sich vor Jahrzehnten irgendwo in Bayern abgespielt hat. In irgendeinem Bauernhof gab's eine schreckliche Bluttat. Die ganze Familie wurde umgebracht. Man weiß bis heute nicht, wer es war. Und darüber hat die Krimi-Autorin ein Krimi verfasst und ein paar Jahre vorher ein Sachbuchautor ein Sachbuch. Und der Sachbuchautor sagte, da wurden ganz genau meine Überlegungen in den Krimi eingeführt. Und da hat das Gericht gesagt, naja, beide haben sich der Kriminalakten bedient. Sie im Sachbuch sehr, sehr eng an den Fakten, sie im Krimi ein bisschen stärker verfremdet. Und da, wo sie im Sachbuch nicht weiter wussten, hat sie halt ihre Fantasie eingesetzt. Also das Gericht war in dem Fall auch bereit, der Krimi-Autorin, die sagte, sie hat das Sachbuch gelesen, die literarische Freiheit zuzugestehen und sagte, sie haben nicht wörtliche Formulierungen übernommen, sie haben Ideen des Sachbuchautors, sie hatten beide dieselbe Quelle, ist in Ordnung. Also man hat viele Freiheiten als Krimi-Autor. Was man aber nicht darf, zweites Beispiel, Laras Tochter, da kam jemand auf die Idee, Jahrzehnte nach Dr. Zhivago von Pasternak die Geschichte fortzuführen, nach dem Motto, was wäre denn 30 Jahre später mit all den Protagonisten passiert? Was ist, wenn alle 30 Jahre älter sind? Und dagegen klagte der Originalverlag und sagte, man darf nicht alle wesentlichen Handlungsfäden, alle Personen, alle Charakteristika einfach fortführen. Da ist die Gesamtheit des Romanstoffes geschützt gewesen. Aber auch das ging bis zum Bundesgerichtshof. Da mussten drei Gerichtsspruchkörper entscheiden und die haben alle unterschiedlich entschieden, weil auch da die Auffassung der Richter letztlich eine Rolle spielt.
Aktuell sind wir im Bereich, wie es mit Fanfiction, wo man ja auch quasi Charaktere eines Autors übernimmt, dann eigene Handlung, eigene Geschichten da rumschreibt. Auch vorsichtig, eher vorsichtig.
Dürfte man eigentlich nicht, und ich wundere mich auch, dass das bisher eigentlich alles juristisch ohne Befund blieb, aber da sagen wohl die meisten Verlage, das wollen wir nicht, da sind wir unsouverän, wenn wir dagegen vorgehen, aber man könnte wahrscheinlich mit der Rechtsprechung im Hintergrund dagegen agieren, aber dann ist man natürlich der Spielverderber und das wird vielleicht dann passieren, wenn so ein Titel mal so richtig erfolgreich wird. Das heißt, wenn da ein riesen Bestseller draus wird, könnte sein, dass ein Verlag sagt, das will ich nicht haben, wenn das dem eigenen Absatz Schaden zufügen würde. Aber meistens ist ja Fanfiction eher eine Unterstützung und auch nett gemeint und nicht kommerziell zwingend.
Ist denn eine Romanfigur geschützt?
Ist die Frage, wie stark sie geschützt ist. Also wenn sie ganz, ganz charakteristisch ist, dann ist sie tatsächlich geschützt in vielerlei Hinsicht. Letztes Beispiel auf der Seite. Es gab einen Hersteller von Faschingskostümen, der sagte, warum kein Pippi-Langstrumpf-Kostüm? Man hat es sofort vor Augen, das ist so ein gelbes Kleid, die Ringelsocken, eine Perücke, rote Haare und diese Pippi-Langstrumpf-Frisur. Und dagegen haben die Rechteinhaber von Astrid Lindgren geklagt und sagten, hier werden charakteristische Elemente einer Romanfigur übernommen. Und da sagten auch zwei Gerichte, ja, das stimmt, das darf man nicht, die Rechte stehen den Erben von Astrid Lindgren zu, aber der Bundesgerichtshof sagte, das ist ja irgendwie schlecht umgesetzt, das ist irgendwie nicht so richtig liebevoll gemacht, das ist so halbherzig umgesetzt, das ist erlaubt. Aber war trotzdem gut genug umgesetzt, dass jeder wusste, es ist Pippi Langstrumpf. Aber das ist, wie die Gerichte sich schwer tun, wie sie eigentlich der Freiheit der Kunst so ein bisschen das Wort führen und sagen, im Zweifel ist es dann doch erlaubt. Aber der Fall ging über 4-5 Jahre in drei Gerichte. Es war natürlich teuer, das durchzufechten. Also da wäre ich auch vorsichtig und würde vielleicht den Verlag fragen, ob das zulässig ist. Noch zwei, drei kleine Beispiele. Ja, freie Benutzung ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir hatten ein Kinderbuch zu Ostern rausgebracht über den Maler Henri der Hase. Und der Hase, wenn Sie es sehen, verwendet Motive oder Kunstrichtungen, die man dann sofort erkennt. Das ist Gauguin, das ist Nikita Sonfal, das ist Dali, Van Gogh, Keith Haring und Munk, der Schrei. Alles bekannte Motive mit Hasen ausgeführt. Und wir dachten, das ist doch eine freie Benutzung, das ist doch irgendwie lustig, das wird man doch dürfen. Aber dagegen hatte die VG Bildkunst, Verwertungsgesellschaft Bildkunst, was einzuwenden, die Rechte der Künstler vertritt. Und die sagten, nee, man sieht noch genau, welche Kunstwerke das sind. Und deshalb überwiegt nicht ihre eigene Fassung. Da kann man sich trefflich drüber streiten, ob das nicht wirklich originell ist, ob wirklich Keith Haring Ostereier bemalt hätte. Aber wir wollten da keinen Streit. Die Bücher waren bereits gedruckt und wir haben dann einen Betrag 5.000 Euro oder sowas bezahlt an die VG Bildkunst, was wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre, streng juristisch. Ich bin ziemlich sicher, der Bundesgerichtshof hätte irgendwann gesagt, ist erlaubt. Aber dann wäre das Buch lange Jahre nicht im Markt gewesen. Wir hätten viele Kosten riskiert.
Und die Satirekarte war wahrscheinlich bei so einem Kinderbuch schwer auszuspielen.
Also die VG Bildkunst war nicht unbedingt satirisch unterwegs, die sagten auf gar keinen Fall. Jetzt noch ein letzter Komplex, Persönlichkeitsrecht. Wie vorher schon erwähnt, viele Bücher, Romane haben einen wahren Charakter, Sachbücher sowieso. muss man nehmen, dass man über sich in Büchern liest. Großes Thema, immer wieder gibt es Rechtsstreitigkeiten. Das Grundgesetz ist da sehr, sehr streng oder auf jeden Fall sehr klar und sagt in Kombination von Artikel 1 und 2 Persönlichkeitsrecht, Menschenwürde, niemand muss hinnehmen, dass er Objekt fremder Veröffentlichungen wird. Und deshalb sind private oder gar intime Darstellungen immer unzulässig. Wichtig ist aber, man ist überhaupt nur dann betroffen, wenn man erkennbar ist. Was ist, wenn jemand unter falschem Namen in einem Buch auftaucht und nur er weiß, dass er gemeint ist? Wahrscheinlich kein Problem. Was ist aber, wenn der Autor unter Klarnamen auftritt und sagt, meine Ehefrau bzw. meine Ex-Ehefrau hat das und das gemacht? Da kann man den Namen verändern, aber jeder, der den Autor kennt und die Ex-Ehefrau weiß, wer gemeint ist. Das heißt, die Erkennbarkeit hängt immer von den Umständen ab. Man kann manche Dinge verändern, man kann die Orte verändern, man kann die Namen verändern, ab und zu die Berufe. Aber man sollte daran denken, dass die Erkennbarkeit aus der Sicht der Gerichte sehr schnell angenommen wird. Und wenn jemand erkennbar in einem Buch vorkommt, kann er sagen, ich will gar nicht im Buch vorkommen. Es sei denn, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, ein Politiker, Schauspieler, sonst jemand, der damit leben muss, dass er in der Öffentlichkeit thematisiert wird, weil er es nämlich selber darauf angelegt hat. Wenn jemand selber, man sagt dann so, die Tür öffnet, Home Stories zulässt, dann muss er damit rechnen, dass andere sich da bedienen. Deshalb sind viele Politiker und auch Stars erpicht darauf, dass ihre Kinder nie gezeigt werden. Also viele Promis sagen, okay, ich lebe davon, aber meine Kinder dürfen auf keinen Fall gezeigt werden. Also man hat selber in der Hand, wie stark man in der Öffentlichkeit auch in Buchform zum Objekt von Berichterstattung gemacht werden kann.
Gerade bei Promis gilt das jetzt für tatsächliche Geschichten oder kann ich mir jetzt eine Geschichte ausdenken, wie ich Bundeskanzlerin Merkel auf der Leipziger Buchmesse begegnete und eine fiktive Geschichte darum spinnen?
Ja, interessant. Also es ist ein Grenzfall. Es gibt einen Streit oder einen Roman, da ging es um Gerhard Schröder, wie Herr Gerhard Schröder Opfer eines Attentats wird. Und da sagte er, das muss ich nicht hinnehmen, weil das ja Interessierte dazu bringen könnte, mich umzubringen. Kann man sich trefflich streiten, ob das tatsächlich besteht, aber das hat ein Gericht dann tatsächlich verboten, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen. Wir haben mal ein Buch rausgebracht über Günther Jauch, wo es darum ging, dass Günther Jauch entführt wurde. Irgendein Autor hatte die, ja, vielleicht lustig oder auch nicht Idee, dass jemand unbedingt bei Wetten, dass, bei Wer wird Millionär mitmachen wollte und aber nie genommen wurde, weil er die Fragen nicht beantworten konnte. Und dann wollte er trotzdem mit Günter Jauch sich unterhalten, weil er der größte Fan von Günter Jauch ist und hat ihn dann entführt. Und Günter Jauch war gar nicht schlecht drauf und sagte, ich werde dauernd entführt. Sie werden ja nicht glauben, wie oft ich entführt werde. Und das Buch geht dann darum, wie Günter Jauch 3 Tage im Westerwald sich mit diesem Menschen unterhält und total nett ist. Günter Jauch hilft im Haushalt mit und trinkt ab und zu mal ein Bier und isst Gummibärchen und kann total gut Federball spielen. Das war jetzt nicht der größte Bestseller der Verlagsgeschichte, aber Günter Jauch ging dagegen nicht vor, weil wir ein sehr langes Nachwort formuliert hatten, wo drin steht, dass all das im Buch Günter Jauch zugeschriebene auf keinen Fall zutrifft. Günter Jauch trinkt möglicherweise kein Bier, ob er Gummibärchen isst, wissen wir nicht und ob er jemals Federball gespielt hat, wissen wir auch nicht. Also wir haben da nichts riskieren wollen, dass niemand auf die Idee kommt und sagt, man könnte ja denken, dass Günter Jauch all das macht. Also man kann Promis zum Gegenstand von Romanen machen, wenn man klar darauf hinweist, das ist ein Roman, alles ist erfunden. Und wenn jemand nicht ganz so klagefreudig wie Günter Jauch ist, muss man auch diese ganze Bemühung mit Nachwort vielleicht nicht machen. Also gerade im Bereich Fanfiction gibt es ja durchaus Bücher, die sich mit dem Leben von irgendwelchen Rockstars beschäftigen. Wenn dann klar ist, es ist erfunden und wenn es nicht zu intim oder sonst was wird, dann kann man das wahrscheinlich machen.
Wir sind auch mit Blick auf die Uhr, glaube ich, so langsam mit dem Bogen gerne durch. Wobei wir können, glaube ich, 2-3 Minuten überziehen.
Ich kann aber noch ein paar Beispiele zum Persönlichkeitsrecht
vielleicht
zeigen.
Ich möchte aber nur anknüpfen, weil diese Frage von Autoren immer kommt, wo wir es von mit Personen gerade hatten. Wie sieht es denn mit Produkten und solchen Dingen aus? Wann darf ich wie ein Produkt erwähnen in einem Roman oder eine Firma? Oder wann darf ich zum Beispiel sagen, das Handbuch für die Kamera X hat mir nicht gefallen, da veröffentliche ich jetzt so eine alternative Anleitung. Muss ich dann den Kamerahersteller fragen, solche Dinge?
Nee, das wäre genau das Falsche, wenn Sie auf die Art und Weise als Unternehmen Kritik unter der Decke halten können. Das heißt, faire und sachgerechte Kritik ist zulässig und da müssen Sie den Betreffenden gerade nicht fragen. Sie müssen ihn nicht mal fragen bei der Titelgestaltung. Sie können ein Buch nennen, die große Nike-Geschichte, wenn Sie sich damit mit Nike beschäftigen. Und die Kritik darf keine Schmähkritik sein, also keine Kritik, die unsachlich ist. Aber solange Sie sachlich äußern oder auch Werturteile einigermaßen sachlich begründet sind, haben sie da relativ viele Freiheiten, auch mehr als die Produktgestalter manchmal denken. Die hätten natürlich ganz gerne die Kontrolle. Da müssen sie eher aufpassen, dass der Eindruck nicht entsteht, dass es ein lizenziertes Produkt ist, dass der Markenhersteller da mitmacht. Aber da haben sie mehr Freiheiten, als die Unternehmen wahrscheinlich denken. Da gilt auch für sie die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit, die ja durchaus von Bedeutung ist.
Muss ich dann immer so einen Hinweis reinnehmen, bei XY handelt es sich um einen geschützten Markennamen?
Müssen sie nicht, das ist auch interessant, das machen manche. Nur ein letztes Beispiel, wir haben es aktuell ein Buch über Thermomix machen wollen. Sie kennen ja dieses Gerät von Vorwerk, Wunderdinge, Hausfrauen sind begeistert. Und da wurde ich gefragt, müssen wir denn da mit Thermomix uns irgendwie abstimmen? Und dann habe ich gesagt, also es schadet nicht, wir schreiben die mal an. Und dann kam dann zurück, Sie müssen auf jeden Fall Thermomix mit dem R in Klammer verwenden und Sie müssen. Und wir müssen eigentlich gar nichts, weil man natürlich ein Buch machen darf über ein Produkt, über das alle sprechen. Man darf nur nicht den Eindruck vermitteln, dass es das offizielle Thermomix-Kochbuch ist. Und dieses R in Klammer, das ist juristisch nicht relevant, aber natürlich haben das die gerne, die Unternehmen. Und wenn man die nicht verärgern will, kann man das machen. Aber wenn man es vergisst, ist es auch rechtlich irrelevant. Ich glaube, wir haben auch alles relevante Titelschutz. Ja, wir wollen sie nicht länger ohne Gebühr. Wir haben ein paar Titelthemen.
Ja, aber gut, naja, wir haben ein paar Minuten, wir haben keine direkte Anschlussveranstaltung. Die Leute hören noch gespannt zu. Titelschutz ist aber dann noch eine spannende
Frage. Dann gehe ich nochmal zurück, kann ich nochmal drei
Wie ähnlich darf ein Titel denn sein?
Auch
das ist ja bei den Self-Publishern immer wieder so eine Frage, wo man sicherlich auch bei dem Verlag mehr machen darf. Aber wie ähnlich darf ich einem Titel oder einem Untertitel oder sein? Ja,
also es ist auch ein schwieriger Bereich, weil der ist zwar im Gesetz geregelt, Buchtitel sind geschäftliche Kennzeichen und die werden Marken gleichgestellt. Das heißt, wer so einen Titel verwendet und einen anderen verletzt, haftet, als hätte er eine eingetragene Marke verletzt. Marken, also Firmenbezeichnungen, Boss, Audi, Porsche, die werden sorgfältig eingetragen im Markenregister, von irgendwelchen Markenprüfern geprüft, von Patentanwälten verteidigt. Titel werden einfach durch Veröffentlichung, entstehen durch Veröffentlichung. Da gibt es keinerlei offizielles Register, da prüft niemand, ob der Titel titelschutzfähig ist. Das ist alles ein bisschen dem freien Spieldeckter überlassen. Man darf Titel verwenden, die freihaltebedürftig sind, die so allgemein sind, dass ihn jeder verwenden muss. Da habe ich jetzt gerade ein Beispiel, deshalb ist das aufgerufen. Vor ein paar Jahren, 2013, gab es viele Bücher über die Völkerschlacht bei Leipzig, passt sogar hier regional. Natürlich muss den Titel 1813 jeder verwenden können dürfen. Man kann schlecht ein Buch über die Völkerschlacht schreiben, der diesen Titel nicht enthält. Und dann haben die Verlage sich so ein bisschen überlegt, wie sie sich abgrenzen, damit es einfach interessanter wirkt. 1813, Kriegsfeuer, die Völkerschlacht und das Ende der alten Welt, die Völkerschlacht bei Leipzig, das ist natürlich sehr allgemein. Aber den Titel dürfte meines Erachtens jeder verwenden. Auch wenn der vielleicht der erste war, der vor Jahrzehnten den verwendet hat, weil man Bücher mit diesem Titel oder mit diesem Thema auch so bezeichnen können muss. Also ein Kriterium sind die Titel freihaltebedürftig. Und es sind aber nicht viele, die freihaltebedürftig sind. Also oft denkt man, Titel müssen doch freihaltebedürftig sein. Ein Beispiel, das Vermächtnis. Ist das wirklich freihaltebedürftig? Muss man Bücher wirklich das Vermächtnis nennen können? Also eigentlich nicht. Selbst kurze Titel, die noch niemand hatte, der rote Teppich, ja, der ist vielleicht freihaltebedürftig. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil die von keinem Juristen im Vorfeld entschieden wird, sondern immer, wenn man sich streitet. Das ist ein Beispiel wieder, ein Jahreszahl 1815, Waterloo, Wiener Kongress. Auch da, wenn Sie die Bücher angucken, wie ähnlich die gemacht sind, das ist auch nicht in Ordnung eigentlich. Wobei wir waren, glaube ich, die Zweiten. Der Siedler hat sich da so ein bisschen stark an C.A. Beck orientiert. Und beide heißen 1815. Dagegen kann auch wohl keiner was machen. Ähnlich Steinbrück, die Biografie. Gut, das Link, eine heißt nur Steinbrück, dann heißt es Biografie, die Biografie. Das wäre vielleicht wettbewerbsrechtlich nicht in Ordnung, weil der Begriff Biografie suggeriert, es ist die einzige, die beste, die erste, die wesentliche. Also da hätte ich, wieder waren es wir, da hätte vielleicht der andere Verlag sich durchaus beschweren können und sagen können, nenn es bitte nicht die Biografie, sondern eine Biografie. Aber da tun sich Verlage normalerweise nicht wirklich weh. Hier ein Beispiel, das mich sehr geärgert hat, weil wir das Buch als zweite rausgebracht haben, das Muskelbuch, und ich bekam Post von einem, ja, das ist ein wissenschaftlicher Verlag, das ist glaube ich ein Hochschulverlag, der wenig Auflage mit seinen Büchern hat, und der sagte, Sie dürfen Ihr Buch nicht das Muskelbuch nennen. Und dann meinte ich, aber man darf doch ein Buch über Muskeln das Muskelbuch nennen. Ist vielleicht nicht freihaltebedürftig, aber nicht originell. Titel müssen auch originell sein. Ein Buch über Muskeln, also bitte. Da sagten die ja, habe ich schon geahnt, dass Sie so antworten, Herr Dresen, wir waren schon bei Gericht. Wir dachten, Sie sind vorher gefügig und willig, aber wir waren sicherheitshalber bei Gericht und das Gericht, Landgericht Frankfurt, sagte verboten. Sie dürfen das Buch nicht das Muskelbuch nennen. Ja, warum denn das? Ja, es ist irgendwie originell. Es gibt kein Buch, das heißt das Organbuch. Ah ja, und deshalb ist das Muskelbuch originell. Aber was wollen Sie machen, wenn ein Richter der Meinung war? Und dann war klar, wir müssen das Buch vom Markt nehmen, bis wir die nächste Instanz überzeugt hätten, dass es doch freihaltebedürftig ist. Aber wir haben dann lieber einen bestimmten Betrag an dieses Unternehmen bezahlt. Aber das ist eines meiner Lieblingsbeispiele für ein falsches Urteil. Aber wenn Sie einen Richter, wenn es so weit geht, dass es zu einem Richter kommt, der sagt, finde ich originell, der hat noch nie Titelschutz gemacht, man streitet sich selten über sowas, der macht vielleicht in 2 Jahren einmal so einen Rechtsstreit und sagt dann, ich halte das für nicht in Ordnung, dann können Sie nicht viel machen. Oder hier ein Beispiel, es gibt einen Self-Publisher, der hat ein Buch Elfenmond genannt. Und wir haben ein Buch rausgebracht, Im Schatten des Elfenmondes. Und dagegen ging er vor, er hat Strafanzeige erstattet, in dem Fall gegen mich persönlich, weil ich diesen Titel durchgehen habe lassen, unseren. Und er sagte, das ist doch urheberrechtlich klar, der Begriff Elfenmond gehört mir. Und dann sagte die Generalstaatsanwaltschaft in München, die Generalstaatsanwalt, der oberste Staatsanwalt in Bayern eigentlich, ja, das ist so, es ist zwar nicht urheberrechtlich, aber titelschutzrechtlich nicht in Ordnung. Es ist verwechslungsfähig, also das Kriterium ist verwechslungsfähig. Dann habe ich gesagt, es ist nicht verwechslungsfähig, es ist nur so ähnlich. Elfenmond und Elfenmond wäre verwechslungsfähig, aber Im Schatten des ist nicht verwechslungsfähig im Rechtssinne, sondern nur ähnlich. Da gab es aber einen Strafprozess wegen gewerblicher Kennzeichenverletzung, der relativ lange gedauert hat. Mit Freispruch endete, aber auch da war ich einem Juristen unterworfen, der sagte, ob das wohl nicht zu nah dran ist.
Aber das klingt jetzt so, als wäre das wahnsinnig, dass Sie persönlich als Leiter der Rechtsabteilung dann...
Die suchen dann jemanden, das ist dann eine strafrechtliche, also viele Urheberrechtsverletzungen haben auch als Nebenfolge eine strafrechtliche Verantwortung. Niemand, der halbwegs bei Trost ist, geht wegen Urheberrechtsverletzungen auch strafrechtlich vor. Aber in dem Fall, dieser Self-Publisher war irgendwie schlecht drauf. Der wollte eigentlich Geld von uns für seinen Titel. Ich sagte, das kriegst du nicht. Es gibt Dutzende von Elfentiteln in Deutschland. Elfenliebe, Elfenfriede, es gibt alles mit Elfen. Es gibt halt auch Elfenmond. Und da sagte aber der Staatsanwalt, doch, da ermitteln wir. Und da war eine Hausdurchsuchung bei uns vor ein paar Jahren, da kamen um die 3 Staatsanwälte. Das war eine Riesenaktion und nur zum Schluss, ich habe dann gesagt, Herr Dresen, kommen Sie runter, Staatsanwaltschaft will das Büro des Verlegers durchsuchen. Da bin ich hin, ja, worum geht's denn, was hat er denn angestellt? Ja, es geht um Titelschutz, Elfenmond. Und dann habe ich die ausgelacht, die Staatsanwälte. Und dann sagten sie noch ein Wort und ich lasse sie festnehmen. Und hier um die Ecke parkt ein Mannschaftswagen mit 10 uniformierten Polizisten. Also die Staatsanwaltschaft Bayern muss ernst genommen werden. Dann habe ich der meine Unterlagen gezeigt und da wollten die wissen, warum wir nicht den Originaltitel aus USA verwendet haben. Ja, der klang halt blöd, der klang irgendwie nicht gut. Wir verwenden keine Originalübersetzungen, wenn es nicht sein muss. Wieso wir Elfenmond, ja, habe ich denen versucht, Titelschutz zu erklären. Aber wenn man einmal ins Visier gerät, tut man sich schwer. Aber das zeigt Ihnen so ein bisschen, was im Verlagsbereich ist. Ich will den Bogen schließen, alles passieren kann.
Lassen Sie mich noch eine letzte Frage zum Titel, die mir auch immer wieder gestellt wird. Wie lange ist denn ein Titel geschützt? Ist ein Titel auf Ewigkeiten geschützt? Wird er irgendwann mal wieder frei?
Wenn das Buch auf Ewigkeiten sich verkauft und im Buchhandel erhältlich ist, ist er tatsächlich bis in alle Zeiten geschützt. Wahrscheinlich 100 Jahre, noch länger. Aber wenn ein Titel mal ungefähr 5 Jahre nicht mehr lieferbar ist, dann verfällt der Titelschutz. Und das kommt doch immer wieder mal vor. Früher kam es häufiger vor, mittlerweile über die ganzen Online-Plattformen sind Titel ja nie wirklich vergriffen. Aber wenn Titel tatsächlich 5 Jahre nicht vergriffen sind, dann fängt alles wieder bei Null an.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dresen, für diese wirklich sehr interessanten Einblicke. Vielen Dank auch Ihnen fürs Kommen und fürs Zuhören. Und noch viel Spaß hier die letzten Minuten und Stunden auf der Messe. Vielen Dank. VoiceRepublic.com, home to the spoken word.